Guten Morgen, es ist Samstag, der 30. Mai 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für Nichtmigranten und alle anderen, die dem Land, in dem sie leben, mit Wohlwollen gegenüberstehen. Den Podcast für Sexisten, Klimaleugner und alle anderen Nazis. Mein Name bleibt in jedem Exil Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte kennt ihr. Aber die Dringlichkeit ist neuer denn je, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen und auch keine Sponsoren. Wir leben einzig von denen, für die wir arbeiten. Von euch, unserem Publikum. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich sage im Voraus herzlichen Dank und wende mich endlich unserer heutigen Runde zu. Aus Frankfurt am Main im Haus ist der Moderator, Satiriker, Produzent, Anglist, YouTuber und Macher von Winters Woche, Achim Winter. Und aus Österreich die eine, die große, die ewige und Macherin von Punkt Preradovic, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ein heiteres Zitateraten zum Einstieg. Also ihr kennt ja beide ganz sicher die berühmte Nummer "Ich liebe doch alle Menschen". Mhm. Da gab es jetzt einen Nachfolger von. Ganz jüngst, vielleicht habt ihr es gelesen, dann habt ihr Glück gehabt, aber ansonsten ist, glaube ich, eine Bildungslücke. Wer sagte Folgendes? Ich kämpfe jeden Tag dafür, dass der Staat den Bürgerinnen und Bürgern mehr zutraut, Regelkorsetts lockert, Menschen die Freiheit gibt, ihr Leben zu gestalten. Tja. Ein ganz, ganz junges Zitat.
Ja, das hat der Friedrich Merz verlautbart.
Könnte man meinen.
Einfach aus dem Grund, weil er in letzter Zeit immer genau das Gegenteil von dem sagt, was er machen wird und denkt. Ja. Insofern passt es sehr gut auf Friedrich Merz.
Würde passen, ist richtig. Es war nicht Friedrich Merz. So viel verrate ich, Melina. Das ist ein leichten Vorteil. Wer könnte es gewesen sein?
Es war nicht Friedrich Merz.
Ich gebe dir einen Tipp.
Dann war es Lars Klingbeil.
Oh nein, leider nicht.
Auch er hat es zitiert. Friedrich Merz hat jemanden zitiert, und zwar Konrad Adenauer.
Könnte man auch meinen. Ihr liegt beide falsch. Es war Erich Honeckers unehrlicher Sohn mit Frank Steinmeier. Franziska Brandner, der Chef der Oberblockpartei Die Grünen, hat das gerade gesagt in einer Agentur auf die Frage oder in Diskussion darüber, warum ihr öffentliches Image nicht gut sei.
Who the fuck is Brandner?
Weil sie für Freiheit kämpft.
Aber jetzt nochmal, lasst das doch bitte sacken. Ja, die Chefin der Grünen sagt wirklich, ich kämpfe jeden Tag dafür, dass der Staat den Bürgern mehr zutraut, Regelkorsetts lockert und Menschen die Freiheit gibt, ihr Leben zu gestalten. Ich meine, da steckt das Eingeständnis drin, dass es Regelkorsetts gibt, mit denen sie die Leute abschnürt.
Ja. Aber wie gesagt, sie macht es wie Merz. Ich finde es mittlerweile sehr praktisch. Ja, du hörst dir das an, was die Typen sagen, und du weißt, sie meinen das Gegenteil. Das erleichtert die Interpretationsarbeit enorm.
Ja, doch. Winters Inversion, könnte man sagen.
Das so ist
eine, eine kluge politische Regel, die sicherlich in die Ausbildung junger Politiker übergehen muss. Bevor das passiert, haben wir noch ein paar Sachen zu besprechen. Allen voran natürlich das Unlustigste, der Dauerkriegszustand an mehreren Stellen der Welt. Und in der Ukraine hat sich offensichtlich etwas getan, und zwar zum Schlechteren. Die Berliner Zeitung schreibt, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern hat eine neue Phase erreicht. Der Ökonom und Spitzendiplomat Jeffrey Sachs sieht die Zuspitzung in einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz als alarmierend an. Er schreibt, im Hinblick auf einen Frieden habe sich, Zitat, die Lage in Europa dramatisch verschlechtert. Europa und Russland schlittern in einen offenen Krieg. Merz müsse umgehend mit Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen. Melina, nicht nur, dass dieser Eindruck geteilt wird von vielen Beobachtern, dann kam es jetzt ja auch im Zuge der Angriffe Russlands auf die Ukraine zu einem Problem, einem Fehler offensichtlich, einem Absturz einer russischen Drohne auf rumänischem Staatsgebiet. Rumänien ist NATO-Mitglied und ein Land, in dem die NATO ja schon vielfach angekündigt hat, die Ostflanke weiter zu stärken mit vielen tausend Soldaten. Auch so etwas droht ja dann die Eskalation immer weiter anzuheizen. Es scheint immer heißer zu werden in diesem EU-Russland-Konflikt.
Ja, obwohl das, glaube ich, nicht nötig wäre. Ich meine, was diese Drohne in Rumänien angeht, also die ukrainischen Drohnen, die zum Beispiel in Finnland abgestürzt sind, sind dann natürlich bei uns weniger Thema. Das ist ja ganz klar. Also ich hatte diese Woche ein Interview mit Alexander Rahr, ja, einem ausgewiesenen Russlandkenner. Der hat sein ganzes Berufsleben für diese Verständigung zwischen den Völkern gearbeitet. Also man muss sich vorstellen, der hat in den besseren Zeiten hat der das Bundesverdienstkreuz und den russischen Friedensorden bekommen. So, und er ist sich sicher, dass Putin eigentlich jetzt bereit ist für Verhandlungen mit der EU. Ja, auch weil die USA raus sind. Der Krieg stagniert. Putin kriegt jetzt auch zu Hause Druck. Die Kriegsziele sind nicht erreicht, also den russisch geprägten Donbass zu Russland zu holen. Und die Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium, das macht die Menschen dort auch ziemlich nervös. Also der Krieg ist nach Russland gekommen. Mhm. Also Putin wäre jetzt eventuell bereit, nur die EU ist es nicht. Ja, also diesen ersten Schritt, den Vorschlag Putins, Ex-Kanzler Schröder als Vermittler zu berufen, das hat der Brüssel und auch Deutschland haben das ja also empört zurückgewiesen und gesagt, das wäre nichts als eine Provokation. Naja, aber von ihnen selber kommt nichts. Also die undiplomatischste Chefdiplomatin der Welt, Kaja Kallas, ja, hat schon wieder gesagt, Europa könne kein neutraler Verhandler sein.
Aha, ja, das ist natürlich okay. Auch eine sehr gute Idee, eine baltische Dame zur Vertreterin der EU zu machen in Sachen Russland. Ja, ja. Da sind also ja die Emotionen ein klein bisschen anders geschürt. Und ich habe genau den gegenteiligen Eindruck, dass die Europäer kalassieren, ja, und Roderich Kiese wetterisieren und da die Säbel rasseln und dass sich Putin an Amerika wendet. Also das habe ich zum Beispiel aus diesem Berliner Artikel herausgelesen, dass Trump da irgendwie Hände reicht und dass Putin da diplomatische Handreichungen auch macht, weil die EU so hartleibig ist, weil die EU sagt, nee, wir geben keinen Millimeter nach, dass quasi es entsteht jetzt so eine Art Trump-Putin-Allianz und die EU steht nach wie vor draußen.
Ja. Aber das widerspricht sich doch jetzt nicht zu dem, was Melina sagt.
Ja, aber doch, es widerspricht sich schon, weil ich gesagt habe, weil die USA jetzt ziemlich draußen sind. Ja?
Ach so.
Und das stimmt natürlich trotzdem, weil diese Verhandlungen, die USA geführt haben oder geleitet haben, die sind ja im Grunde eingeschlafen. Die gibt es in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Ja? Ja. Der Alaska-Gipfel ist im Nichts geendet. Ja? Die USA und auch Trump haben natürlich auch andere Probleme. Ja? Die haben jetzt
die sind jetzt neutral genug,
die sozusagen. Die haben die Midterm-Wahlen und so weiter. Ja, also ich bin jetzt nicht so extrem optimistisch, dass Trump sich da jetzt extrem einsetzt. Ich wünsche, dass du recht hast. Aber was Kallas sagt, ist natürlich absolut hilfreich, wenn man diesen Krieg eskalieren will.
Ja.
Und das ist tatsächlich nicht so unwahrscheinlich. Die Ukraine nutzt ja auch EU- und NATO-Luftraum für ihre Drohnen. Das hat sie inzwischen zugegeben, war mal eine Verschwörungstheorie. Und Russland ist sicher, dass auch aus den Baltenstaaten die ukrainischen Drohnen gestartet werden. Mhm. Damit ist natürlich Europa schon eine Art Kriegspartei.
Ne? Ja, und das hat ja Russland auch klar gesagt.
Dass wie würde das denn praktisch aussehen? Also ich habe mir da Gedanken gemacht, weil ich einen 21-jährigen Sohn habe, der ja dann in den Dienst müsste, ja, wenn ich ihn nicht rechtzeitig verstecke. Wie sieht das denn praktisch aus? Also wenn Russland, was hier jetzt kolportiert wird, Russland greift dann Europa an, präventiv sozusagen, und dann tritt ja sofort der NATO-Verteidigungsfall ein. Mhm. Also ich habe so den Eindruck, das geht alles überhaupt nicht. Es würde sofort hardcore eskalieren und deshalb wird sich das Putin überlegen, oder?
Also ich glaube nicht, dass Putin vorhat, die EU bzw. NATO jetzt anzugreifen.
Ja, er droht ja immer mal damit, ne? Durch Lavrov und so, die sagen, ja, jetzt bald ist es zu viel und jetzt müsst ihr aufpassen.
Ja, oder
so.
Medvedev, der das ja auch als Vizevorsitzender des Verteidigungsausschusses sagte.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die EU sämtliche roten Linien überschreitet. Und immer so nach dem Motto, die Russen machen schon nichts. Mhm. Ja? Und natürlich, irgendwann könnten die gezwungen sein. Ja. Also der OSZE-Botschafter, der hat letztens gesagt in einem Interview, er ist sich nicht sicher, dass es noch zu verhindern ist, dass Russland Europa angreift. Aber das ist nicht, weil sie unbedingt Europa angreifen. Warum sollten sie das eigentlich tun? Sondern weil sie sich angegriffen fühlen. Ja.
Wir spekulieren kräftig. Derweil vermeldet Russia Today, nach Angaben des Außenministeriums wird das russische Militär nun gezielt Einrichtungen der Rüstungsindustrie in Kiew angreifen. Moskau forderte Ausländer, darunter Diplomaten und Vertreter internationaler Organisationen auf, die ukrainische Hauptstadt, Zitat, so schnell wie möglich zu verlassen und riet Zivilisten, sich von Einrichtungen der Rüstungsindustrie fernzuhalten. Das hatte schon Konsequenzen, das haben wir im Internet bildreich beobachten können. Diese Drohungen werden sehr ernst genommen. Es wurden ja auch wieder Oreshniks, also diese Hyperschallraketen eingesetzt, die derzeit offensichtlich von keinem westlichen Verteidigungssystem irgendwie abgefangen werden können. Insofern machen die Russen da durchaus ernst. Die russische Seite behauptet ja, Thomas Röber berichtet auch mit Bildern aus dem Gebiet, dass die Ukrainer ein Wohnheim für Pädagogikstudenten oder Auszubildende angegriffen hätten und die, was weit und breit oder keinerlei militärische Funktionen hätte oder auch nicht entsprechend genutzt sei, behaupten natürlich in solchen Fällen beide Seiten. Aber die Russen haben auf jeden Fall Taten folgen lassen.
Ja, ja, und sie behaupten, dass die Westdrohnen werden in Kiew schön zusammengeschraubt in bestimmten Facilities und das wollen sie halt jetzt vermehrt bombardieren, klar.
Ja.
Und dann befürchtet man hier dann eine kleine Bombe auf Rammstein oder was? Vielleicht
so eine
kleine Oreschnik auf Rammstein.
Nein,
Nein, das wird nicht kommen. Aber die Russen sind relativ überzeugt davon, dass sie jetzt reagieren müssen. Bis jetzt haben sie ja noch nicht weiter nach dieser Warnung an die EU-Diplomaten oder an die ausländischen Mitarbeiter von Organisationen, haben sie ja noch nicht den Großangriff gestartet.
Ja.
Allerdings sind sie sich relativ sicher, dass sie es tun müssen, weil sie sonst nicht mehr ernst genommen werden.
Von der
EU. Jetzt habe ich aber auf der anderen Seite auch gehört, dass China sich eingemischt hat und die Russen versucht abzuhalten, das Ganze zu eskalieren. Also das sind alles so Gerüchte, die überall rumwurscheln. Eins ist auf jeden Fall sicher, die NATO ist nicht so richtig scharf auf Frieden. Und der EU-Abgeordnete Sonneborn, der hat schon vor 10 Tagen gepostet, gerade hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte festgestellt, dass weder die von der EU bewilligten 90 Milliarden noch die vom Wall Street Journal diagnostizierten 109 Milliarden noch sonst irgendein Milliardenbetrag ausreichen werden, den Finanzbedarf der Ukraine zu stillen. Ja, deshalb fordert er eine unbefristete Dauerabgabe von 0,25% der Wirtschaftsleistung sämtlicher EU- und NATO-Staaten.
Ja, klar.
Also für Deutschland wären das jährlich ungefähr 10 bis 12 Milliarden extra.
Wahnsinn.
Und muss man sich vorstellen, und wo wandert dieses Geld hin? Also in einen Staat, in dem das direkte Umfeld des Präsidenten der Korruption überführt ist. Ja, und nicht wenige denken, dass auch er dazu gehört.
Ja.
Und in die Taschen von BlackRock. Die haben ja schon ein Wiederaufbauprogramm. Ja, und sagen, der Investitionsrahmen betrage 800 Milliarden Dollar. Ja?
Nur worauf ist die NATO dann scharf, wenn sie nicht scharf auf Frieden ist? Das war der Ursprung meiner Frage.
Ja.
Vielleicht habe ich zu viel Fantasie. Fantasie, wenn da jetzt mit den Säbeln gerasselt wird. Das finde ich ja sehr lustig, da ist wenigstens was los. Aber es ist doch gar keine kleine Eskalation denkbar irgendwie, oder? Wenn der Russe irgendwie was schießt, dann schießt man zurück und dann geht es der große Dings da. Wie muss man sich das vorstellen?
Die NATO ist nicht mehr die NATO. Wir haben jetzt eine EU-NATO mittlerweile, die sich ja alles andere als einig ist mit Trump und mit Amerika. Und was ist denn die NATO minus der USA? Also gar nichts mehr, eine Witzfigur.
Ja, ja.
Und das ist doch das Entscheidende. Und wie du selbst schon gesagt hast, die Russen sind nicht doof, führen ihre Gespräche direkt mit den USA. Die USA dürften alles andere als interessiert sein, Milena, das hast du ja im Prinzip sinngemäß auch schon gesagt, wenn ich die richtig verstanden habe, als sich da weiter mit zu beschäftigen. Trump hat andere Probleme. Das Letzte, was er gebrauchen könnte, wäre eine Auseinandersetzung mit Russland. Also ich glaube nicht, dass die NATO, die rote NATO und diese Brüssel-Kamarilla die Unterstützung der USA hat, wenn sie irgendwie gegen die Russen eskalieren möchte. Das macht das Ganze nicht völlig ungefährlich, weil sie auch Restkräfte haben und dann natürlich am Ende die Frage steht, wie ist es nun mit der Beistandsklausel? Aber im Prinzip haben wir eine kastrierte minus USA-NATO, zum Glück.
Aber wie würde denn so ein Warnschuss aussehen? Was glaubt ihr?
Ja, das...
gute Frage. Ich glaube, dass es hier bei dem, was Mark Rutte gesagt hat, in erster Linie um Geld geht. Ja? Es geht um Geld, es geht um Umverteilung, es geht um Korruption im ganz, 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 ganz großen Stil. Und weil, ich meine, wenn jeder 0,25 seiner Wirtschaftsleistung abgeben soll, das werden natürlich die Bürger alles bezahlen und wandert dann halt direkt in korrupte Taschen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Mal abgesehen davon, dass die NATO von Beginn an die Russen draußen haben wollte.
Ja.
Oder
Amerikaner
oben, die Deutschen und die Russen draußen. Das war immer schon der Plan. Und jetzt ist natürlich auch der Plan, Russland eventuell zu zerstören. Und die EU glaubt tatsächlich, dass es der Ukraine gelingt, mit ihrer Hilfe, also mit diesen ganzen Milliarden und den Waffen, Russland in die Knie zu zwingen. Das ist so eine irre Fantasie, weil eine Atommacht in die Knie zu zwingen, an die Wand zu drängen, dann wird sie schießen. Das ist doch ganz normal. Ja,
also ich verstehe dich richtig, dass da die Entscheidungsträger, die sagen sich, okay, ich mache meine Aktienpakete und durch Cashback Korruptionsgeschichten Haufen Geld an der Sache und wenn alle mitmachen, bin ich allein verantwortlich, da mache ich also mit. Wenn die anderen auch alle sagen, Russland muss zerstört werden, dann mache ich halt mit, so nach dem Motto, dann dann fällt es nicht so auf und das nehme ich noch mit, die Kohle.
Ja? Ja, ob die Hinterleute dann wirklich da haben, sie Russland zerstören zu können, ist die eine Frage, dass sie so abcashen, wie du gerade sagst, Achim, sehen wir ja. Und ich meine, sie haben solche Stücken Feldweg wie Kaja Kallas als Außenbeauftragte drauf. Die Frau spielt unter Baerbock-Niveau, ne? Kaum auszudenken, dass das geht. Aber Sonneborn hat ja sich herrlich geäußert über ihre Memoiren oder dieses Buch, was sie schrieb, diese Rede. Kann man nur jedem empfehlen für kurzweilige, ich glaube, 30 Sekunden oder eine Minute 30, in der er das auseinandernimmt. Das
Schlimme ist die ja, attraktiv? Hat die den Büchseffekt? Ist es so nach dem Motto,
das möchte ich
hat
nicht.
Zwar nichts im Schädel, aber alle sagen, ist aber hübsch, ist aber hübsch.
Ich weiß nicht. Ich bleibe ja heterosexuell und Frauenfreund und ich möchte nicht dieses Ding vergleichen mit den Frauen da draußen. Deswegen, ich weiß nicht. Wer die attraktiv findet, sollte sich vielleicht prüfen, was ihn so schreibt.
Ich habe es jetzt nicht so in Erinnerung, aber die sieht ganz gut aus. Ja, das gut, ist ein zentrales Problem. Na gut, aber gut, der Sanchez in Spanien sieht ja auch gut aus. Ja.
Also das Schlimme ist, dass diese Frontleute sind von einer ausgemachten Einfältigkeit. Die sind ja glatt immer wie Baerbock in der Lage, mal eben nebenbei Russland den Krieg zu erklären. Also diese Leute
stolpern. Baerbock war wenigstens nicht hübsch. Ja?
Ja gut, wenn dir das dann was gibt, ne? Aber wenn du nebenbei natürlich eine Atommacht, die immer noch halbwegs denkende Menschen in ihre Posten schickt, nebenbei den Krieg erklärst, dann kann das halt auch mal schief gehen. Ne? Wenn ein Kind im Waffenladen rumspielt, kann da mal sich was lösen. Und dass sie es immer wilder treiben, sehen wir auch an einer Geschichte, die TKP unter anderem gerade beschreibt. Da hat in der Ukraine ja die Exhumierung von Andriy Melnyk und seiner Frau stattgefunden auf einem Friedhof in Luxemburg und das anschließende feierliche Begräbnis der sterblichen Überreste in der Ukraine auf Anordnung des Präsidenten, das löste bei vielen Nazi- und Neonazi-Gegnern Entsetzen aus.
Wer sich intensiver
mit der Shoah beschäftigt hat, weiß um die unehrenvolle Rolle Melniks. Melnyk leitete damals die Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, die mit Nazi-Deutschland kollaborierte und erheblich an der Gewalt gegen Juden und Polen beteiligt war. Du dürftest gemeint haben, lieber Achim, dass es sich nicht um den ehemaligen Botschafter der Ukraine in Deutschland handelt. Ja. Ein auch kontroverser Mann, aber aus anderen Gründen. Also in Kurzform, die Ukrainer betreiben ja absurderweise unter dem Juden Selenskyj einen Kult um wirklich Nazi-Verbrecher, die ja ganz offen immer noch mit Nazi-Symbolen und Nazi-Geschichtsbezugnahmen dort paradieren und das immer wieder ja auch gegen die Russen anführen. Also eine Teile ihrer Armee offen vom slawischen und russischen Untermenschen sprechen und wirklich mit Nazi-Ideologie die Vernichtung Russlands propagieren. Dass die Russen sich dadurch provoziert fühlen, glaube ich, kann man irgendwo nachvollziehen, oder?
Aber weißt du, ich finde, für mich sagt das auch, dass diese extremistischen Kräfte in der Ukraine sehr, sehr einflussreich sind. Ja? Zum Beispiel bei dieser Ehrung war aus dem Militär nur die Azov-Brigade eingeladen. Also das ist ja die Waffen-SS super findet. Ja. Ne? Das sind mal richtige Nazis. Die waren dort eingeladen. Und das ist bei uns völlig egal. Die Deutsche Welle hat gerade Andrei Bilecki vom Azov-Bataillon interviewt mit leuchtendem Nazi-Symbol im Hintergrund. Also ja, die Nazi-Wolf so beleuchtet. Das ist schon verrückt, wie alles verdreht wird. Also diese Leute werden von deutschen Steuergeldern finanziert und wer kritisiert, der ist dann der Nazi. Also und wenn sich deutsche Politiker wie Katrin Göring-Eckardt mal mit ukrainischem Militär ablichten lassen, die ganz offen Nazi-Symbole auf ihrem Hemd haben.
Die freuen sich, wenn sie Göring hören.
Kein
das ist doch ganz
Problem,
klar.
Ja. Also,
Das ist ja diese Russenphobie, ja. Diese ukrainischen Nazis, die wurden ja damals in grauer Vorzeit im Zweiten Weltkrieg ja als Kommunistenfresser engagiert. Ja, das war ja der Deal, Kommunisten kaputt zu machen, also in dem Fall die Russen. Und das hat sich jetzt perpetuiert. Die Russen sind ja keine Kommunisten mehr im klassischen Sinne, werden aber trotzdem als Kommunisten so damals noch mit denselben Vorzeichen so bekämpft. Es ist so ähnlich, wenn die AfD hier immer, wenn ich auf meinen Straßenumfragen sofort höre, 1933 hatten wir das schon mal. Ja, da muss ich immer die Frage stellen, was hat die AfD mit den Nationalsozialisten zu tun? Und so ähnlich ist es da jetzt ja in der Ukraine. Es gibt die alten Kommunistenfresser, die russischen Kommunisten bekämpfen wollten. Und das wird jetzt noch aufrechterhalten, diese Legende. Und um gegen Russland zu gehen, werden die Nazis da auch eingespannt.
Aber es hat
der Selenskyj hat ja bemerkenswerten Swing dahin gelegt, denn irgendwie sein Urgroßvater ist von denen ja als Jude umgebracht worden und er hat noch dagegen protestiert, hat noch gedacht vor 4-5 Jahren und jetzt ist er irgendwie auf der Seite. Ist schon sehr bemerkenswert.
Neben dieser politischen Ebene hat es tatsächlich auch noch eine tatsächlich völkisch und antislawische Ebene. Patrick Paap hat da sehr interessante Dokumentationen Generation so gemacht. Also diese ukrainische, antirussische Haltung geht da schon sehr tief und historisch auch weit vor die Nazi-Zeit und der Nazi-Deutschland. Das ist wirklich eine Ideologie, dass der russische Slave als solcher einer zu bekämpfen da sei. Das ist also, wird als Volksgruppe dann abgespalten. Man wundert sich so als westeuropäischer Beobachter.
Ist das nicht so, lieber Paul, das ist vielleicht ein bisschen ein Knackpunkt, haben die Ukrainer und die Russen nicht eigentlich mehr oder weniger gemeinsame Wurzeln und das wurde dann also gespalten durch den Kommunismus.
Die Ukraine,
also im Grunde genommen sind jetzt zwei Völker, die sich eigentlich ähnlich sind. Und es
aber
wird
die
so,
Ukraine ist ja auch schon gespalten. Das gibt den Westen und es gibt den Osten. Das sind ja völlig unterschiedliche Volksgruppen auch. Ja? Und die Russen, die russischstämmigen werden natürlich völlig unterdrückt, also sie dürfen ihre Sprache nicht sprechen, werden im Donbass auch seit 2014 beschossen und so weiter. Ja. Also im Grunde gibt es nicht die Ukraine, das ist ein völlig gespaltenes Land.
Die Russen sehen es ja auch, sehen es einerseits als die Geburtsstätte des alten Russlands eigentlich, des alten Rus, als Stammland, und insofern betrachten sie es als Bürgerkrieg, ein Großteil der Ukrainer ja auch, selbst wenn man sich mal die Mühe macht, mit Westukrainern auch zu sprechen, also die nicht aus der Grenzregion kommen, von denen es in Berlin beispielsweise reichlich gibt, dann findet man ja ein durchaus gemischtes Bild. Es ist ja keinesfalls so, dass die Ukrainer, auch die geflüchteten Ukrainer, nun alle auf Putin schimpfen würden und vom Überfall sprechen, sondern sie sprechen da sehr differenziert, nicht? Von einem bürgerkriegsartigen Konstrukt und sehen das auch sehr differenziert. Ich muss natürlich sagen, ich sehe da so 50-50 Anhänger von Putin und von Zelensky. Es ist also durchaus anders, aber wen überrascht das, als dass die regimenahen Massenmedien gerne so berichten. So
naja, Zelensky-Anhänger weiß ich nicht. Also 50% pro Putin, 50% gegen Putin.
Nein, ich sprach jetzt von denen, die ich in Berlin selber sprechen
kann. Aber sind die wirklich Zelensky-Anhänger? Oder
Nein, das wollte ich damit nur sagen. Nein, das nicht. Aber eher für die Loslösung. Also die Frage ist, die es dann am Ende immer wieder hinausläuft, ist, wie stark ist das eine Bürgerkriegssituation? Wie viel Einflussrecht hat Russland auf die Ukraine? Und es gibt tatsächlich, ich habe den Eindruck, es ist eher der kleinere Teil, auch dieser Ukrainer, der geflüchtet ist, mit denen ich sehr wohl gesprochen habe. Nochmal, das erhebt keinen Anspruch auf eine statistische Signifikanz und ich will hier nicht behaupten, irgendwie die Ukrainer, die Exil-Ukrainer da
anekdotische Evidenz, würde Frau Ammann sagen.
So ist es. Das ist tatsächlich eine solche in dem Fall, deswegen deutlich gekennzeichnet. Kommen wir zu den Dingen, die wir belegen können, und das ist, wenn wir auf den EU-Totalitarismus schauen, schlimm genug. Da wurde gerade vermeldet, Apollonius berichtet, dass die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt, denn der ist ja, wir haben es gerade gehört, aus Gründen auf lange Sicht sehr angespannt, die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt ab 2028 um 80%, also knapp 100% für alle Grünen, also das ist rund eine Verdopplung, steigen können. Grund dafür sei der Plan der EU-Kommission, den Haushalt auf 2 Billionen Euro zu erhöhen. Aha, guter Grund. Ja, dann müsste Deutschland jährlich rund 60 Milliarden Euro beisteuern, Milena. Das ist eine sportliche Ansage in Zeiten, mehrere Sparprogramme laufen, könnte man sagen.
Ja, aber ich meine, wer zahlt's am Ende? Natürlich.
Der Staat, nicht du.
Ja, der Staat, der muss halt Steuererhöhungen machen, der Staat, ja.
Gut, dass es also der Staat diese, zahlt, ja, also die, da bin diese ich sehr Enteignung,
ja, Herr Winter, wir kommen diese, sofort zu Ihnen, Entschuldigung.
Diese Enteignung nimmt jetzt wirklich richtig Fahrt auf, ja, Vermögensregister darf man nicht vergessen, das ist ja auch in Arbeit, ja. Der Mittelstand wird mit unsinniger Bürokratie erstickt, also ich habe da was gelesen, das fand ich klasse. Wusstet ihr, dass Bäcker Plastiktüten zählen müssen? Also die müssen tausende Tüten erfassen und genau nachweisen, ob sie für To-Go oder Verzehr vor Ort genutzt und wie viele Kilo Ware insgesamt darüber verkauft wurde.
Wieso?
Ja, eben. Warum? Was will man mit diesen Informationen, außer Bäcker zu zerstören? Ja? Also das ist völlig verrückt.
Bäcker sind Nazis. Das sind Familienunternehmen.
Das ist völlig verrückt. Und ich habe diese Woche noch ein ganz interessantes Interview mit, oder besser gesagt eine Rede von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, gehört. Der sagt jetzt ganz selbstverständlich, dass die Billionen von Dollar, die man jetzt braucht für den Bau von KI-Rechenzentren und Stromnetzen und so, dass die aus den Sparguthaben und Pensionsfonds der Leute kommen. Also er sagt ganz, dass
die sind ja ungenutzt.
Und das muss jetzt auch verpflichtend sein. Also der spricht schon, als ob er der Herrscher der Welt sei. Ich meine, er ist so eine Art Herrscher der Welt. Ja, das ist, BlackRock sitzt ja in allen dicken Konzernen fett drin. wird auch nicht mal überprüft als Schattenbank, als Vermögensverwalter. Ja, und da geht es hin. Das hat er für die USA gesagt, aber tatsächlich wird das überall so kommen.
Ich kenne da so einen deutschen BlackRock-Vertreter, der hat komischerweise so plötzlich und unerwartet genau das Gleiche gesagt. Der Mann ist jetzt Bundeskanzler geworden. Mhm.
Ja, komisch. Hat er vor 2-3 Jahren gesagt, ne? Ja. Da, als er gesagt hat, wir die Sparguthaben, da könnte man noch 10% von all dem Geld, das wäre doch super. Genau. Ne?
Aber wir wissen, in unserer Demokratie hat gar nichts mit irgendwas zu tun, Herr Winter. Insofern besteht da überhaupt keine Gefahr, oder?
Ja, ja, also mir gefällt diese Erhöhung der EU-Beiträge um 80%, wobei Deutschland ja schon ein Viertel ohnehin schultert, ja, nebenbei bemerkt, wie viel sind es, 27 oder was, und ein Viertel zahlt Deutschland und das wird unter anderem dazu benutzt, den Green Deal zu intensivieren und auch deutsche Firmen mit weiteren abstrusesten grünen Vorgaben zu ruinieren. Ja, also das wird ja alles dann noch viel, viel schärfer, was dann so alles, was die Autos alles machen müssen und was da alles verpackungsmäßig passiert. Und die müssen weg, Autos und so weiter. Also wir bezahlen dann quasi dafür, dass unsere Industrie ruiniert wird.
Jetzt
das ist ja, aber das ist ja der Absicht. Nur, wie funktioniert das mit dem BlackRock, liebe Melena? Also, der meint ja wohl, dass er das ganze Geld einnimmt von den Pensionshoffenden, ja, die bei ihm investieren, und dann kauft er eben Staatsanleihen, ja. Mhm. Von diesem Geld, also investiert in Staatsanleihen, und das meint er wahrscheinlich. Ne? Er meint, das ist ja quasi der Mechanismus auch. Es wird also Geld gedruckt,
ja,
die Leute geben ihm das Geld und er kauft von diesem Geld Staatsanleihen, die garantiert zurückgekauft.
Das muss er
Es ist verpflichtend, genau. Das ist das Interessante daran. Ja. Also das ist das, er meint, das muss dann verpflichtend sein. Also das Geld also wird einfach
dann
genommen.
Ja, ich muss genau. Oder ich darf meine BlackRock-Anleihen nicht mehr rausholen.
Weil er ist ja schon verpflichtet. Ja. Praktischerweise ist es nämlich so, dass so die großen Pensionskassenführer ja vom Staat jeweils verpflichtet sind, zu einem großen Prozentsatz Staatsanleihen zu kaufen. Ja. Wer mehr über solche Dinge erfahren will, ist immer herzlich eingeladen, sich das nackte Geld am Freitag anzuhören. Der Finanzpodcast mit Hermann dem Banker. Also wenn das Geld einmal bei BlackRock liegt, dann glücklicherweise ist BlackRock halt, leider sind denen dann die Hände gebunden, dann müssen sie den Staat finanzieren. Ja? Es fehlt jetzt halt nur noch, diese Verpflichtungskette endlich bis zum Nutzvieh auszuweiten, damit das Geld halt direkt aus dem Euter dahin fließt, wo es hin muss.
Mhm. Ja? Ja, ja, das kommt. Deshalb wieder mal eine zukunftsgerichtete Frage, wenn das also gelingt, wenn die EU uns ruinieren kann und es auch tun wird und Deutschland so als nationale Entity aufhört zu existieren und die hochmütigen Deutschen nicht mehr so frech sind und so. Wie sieht das denn dann aus? Wie wollen Sie denn damit umgehen? Was hoffen Sie denn dann zu erreichen? Dann haben wir dann ein verarmtes Volk, die sind alle arbeitslos, leben vom Bürgergeld und das wird ja bestimmt recht ungemütlich, oder?
Aber du hast das doch vorhin schon gesagt. Also Sie haben Ihre Aktienpakete, Sie werden da gut bezahlt und nach Ihnen die Sintflut, oder?
Achso, ja, wo ist denn bei denen, wo findet die denn statt, die Sintflut? Haben die dann alle in Florida ein Apartment oder was?
Die haben Apartments, eine netten kleinen gated community Gegenden, in denen ja eine aufgerüstete und stark militarisierte Polizei da versucht, dass der Pöbel, wenn er dann sein Brot alle gefressen hat und noch nicht selber drauf gekommen ist, dass er ja Kuchen essen könnte, dem man dann die Schlagstockerfahrung macht, um sie in Ruhe zu lassen. Also manchmal, Herr Winter, sperren Sie sich ja den offensichtlichsten Lösungen, oder?
Ja, ja, nee, ich kann es nicht fassen. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, also meine Fantasie reicht dann zwar aus, aber es blockiert irgendwas in meinem Gehirn, weil ich sage, das können Sie nicht wollen, aber Sie tun es.
Wir helfen dir noch ein bisschen auf die Sprünge. Ja, Junge Freiheit berichtet, die von Bundeskanzler Friedrich Merz geführte Regierung gibt in diesem Jahr 89 Millionen Euro für ihre Sonderbeauftragten und deren Mitarbeiter aus. Das sind 20 Millionen Euro oder auch 29% mehr als im letzten Ampeljahr. Interessanterweise hatte der Kanzler ja angekündigt, genau das zu lassen. Er sagte vor der Wahl, der Staatsapparat muss verkleinert werden. Da ist der aufgeblasene und aufgeblähte Wasserkopf, den wir in den Berliner Amtsstuben sehen. Einschließlich dieser ganzen Beauftragten, die da rumlaufen und im Grunde genommen mehr Probleme schaffen, als sie jemals in der Lage sind zu lösen.
Wir wissen es doch. Immer das Gegenteil. Immer das Gegenteil von dem, was Pinocchio, darf man übrigens sagen. Also Pinocchio, die Klage wurde abgewiesen, aber Lackaffe darf man nicht sagen.
Nee. Das passt ja auch nicht.
Das ist ein Strafbefehl.
Ja. Ich habe gestern einen Tweet gesehen, wo er als Klobürste KI-mäßig gezeigt wurde. Das war sehr lustig. Also vorne diese Schamatopee, das wurde dann zum Wischen verwendet. Aber das darf man wahrscheinlich auch gar nicht.
Aber es ist inhaltlicher Unsinn, weil Klobürsten haben ja eigentlich einen echten Nutzen. Ja, das würde ich wirklich, ja. Also behaupte ich. Und ja, Lackaffe darf man nicht sagen. Herr Merz ist ein ausgemachter Lackaffe. Das mache ich mir auch explizit zu eigen. Freundlichen Grüß an Johannes Plog. Das ist mein Lieblingsfaschist im Amt eines Staatsanwaltes in Berlin. Der hat ja eine einseitige Brieffreundschaft zu mir entwickelt. Das Amtsgericht Heilbronn hat für die Bezeichnung Lackaffe tatsächlich einen Strafbefehl ausgestellt. Darüber wird jetzt vor Gericht verhandelt. Und während sich der Kanzler mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt, weil er ja persönlich diese Strafbefehle anschaut, hat aber seine Ministerin Prien, lieber Achim, die hat ja endlich mal ein konkretes Beispiel, wie sie die überbordenden Staatsausgaben in den Griff bekommt. Du weißt da ja Bescheid, ja?
Ja, ja, genau. Also die Frau Prien, das ist die Verknitterte, ja. Also das habe ich jetzt nur leider im Vorbeigehen so gelesen. Da geht es darum, dass in ihrem Ministerium 1 Milliarde Euro eingespart werden soll. Mhm. Und da wird jetzt am Ende Elterngeld rumgefingert, ja. Während sie gleichzeitig natürlich keinen Finger krumm macht, um mal zu schauen, wie das Demokratie-Leben-Geld irgendwie mal eingespart werden könnte. Also das bleibt unangetastet, weil es eben wichtiger ist. Und man holt das Geld woanders her und raus. Aber mit diesen Zahlen haben wir ja unglaubliche Beispiele diese Woche wieder gehabt. Also irgendwie die Zuwendungen der Entwicklungshilfe nach Pakistan, Uganda und sowas. Ich habe es jetzt hier nicht vorliegen, ich muss es mal aufmachen. Was da rausgetan wird, das ist ja unser Dauerthema. Es wird laufend maximal Geld ausgegeben und dann heißt es, wir haben keins. Ja, und die Frau Prien, wie gesagt, also Demokratie leben, das ist ja das, was uns alle quält. das darf weiter mit 1 Milliarde unterstützt werden, während das Elterngeld wahrscheinlich gestrichen wird.
Ja.
Genau, und Annetta Kahane, die Stasi-Spitzelin von damals, die verteilt die Gelder dann an
Weil die ist eine NGO, genau.
Aber das ist doch auch schön. Ja, wir machen doch was falsch hier. Ja, wenn du bei der Frau Kahane im Büro sitzt, ja, also ich stelle mir das klasse vor. Vielleicht Berlin, alte Bäume vor der Tür, ein Büro, die Kaffeemaschine läuft. Man kümmert sich um irgendwelche Demokratieorganisationen, ruft die immer mal an und sagt, wie viel Kohle es diesmal gibt und welche Aktionen in petto sind. Und dann sitzt man da jetzt im Sommer am offenen Fenster, draußen rauscht der Baum,
schon
die Kohle kommt
Neigung,
rein.
Ne?
Das und das, da könnte man sich, ich muss mich da bewerben, weil... Weißt du, wenig Arbeit, warm und politisch erwünscht, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Lebensform.
Okay. Hm. Ja. Du, ja, Achim, war schön. Also dann viel Glück, ja, auf deinem weiteren Lebensweg wünsche ich dir alles Gute.
Nein, die kennen mich ja, ich bin ja verbrannt.
Wir sehen uns in der Hölle, Baby.
Ja, ich kann mir die blauen Haare nicht blau färben. Ich bin ja erkannt. Irgendwann kommt einer rein in dieses Büro, wenn ich meinen Kaffee gerade trinke und sagt, das ist doch der Winter.
Ja, das kann passieren.
Ist mir gestern Abend im Viertel hier passiert. Da haben mich so 45-jährige Lehrertypen, die so ein bisschen unrasiert sind, die saßen da auf der Straßenkneipe und haben mich böse angeflunkert. Also das waren dann die mich erkannt haben. Ich wohne ja auch in so einem linken Viertel.
Das tut mir sehr, natürlich sehr leid, Achim. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden in Zukunft. Apollonio schreibt, der Verfassungsschutzchef Sinan Selen, ein Türke, der eingebürgert wurde zum Deutschen, der warnt vor einer wachsenden Gefahr für die Demokratie. Ja. Deshalb möchte er seiner Behörde umfangreichere Befugnisse geben, um effektiver dagegen vorgehen zu können. Unter anderem sollen Computer und Handys von Zielpersonen, wie beispielsweise Achim Winter, dann gezielt ausspioniert werden. Und man hat fast den Eindruck, dass der ganze Apparat um Herrn Selen und seine Neo-Stasi ein bisschen in Sorge ist, bis hin auf die Brüsseler Ebene. Wir lesen in der Berliner Zeitung, dass die rechte Europapartei Europe of Sovereign Nations, ESN, die maßgeblich von der Alternative für Deutschland getragen wird, ihren Status als europäische politische Partei und ihre Finanzierung aus dem EU-Haushalt verlieren könnte. Das berichtet das Nachrichtenportal Politico unter Berufung auf ein 300-seitiges Schreiben der Aufsichtsbehörde für europäische politische Parteien und Stiftungen. Und Milena, der Grund dafür ist, offiziell, ja, dass diese Parteien, ja, diese bösen Parteien rund um die ganz böse AfD, die europäischen Werte nicht in adäquater Weise transportieren.
Ja, natürlich. Und das ist auch interessant bei diesem Schreiben. Es geht mal wieder, wie beim deutschen weisungsgebundenen Verfassungsschutz, um Screenshots, um Posts auf sozialen Medien, also zum Beispiel Aufrufe zur Remigration. Das ist ja auch witzig, wie die Propaganda dieses Wort von einem normalen Wort, das ja auch mal schon der Kanzler, der frühere Kanzler Scholz benutzte, sofort jetzt in die rechtsradikale Ecke gestellt wird. Ne? Also wer Remigration sagt, ist Nazi. Ja,
ist sogar lange.
Möglicherweise ist das natürlich auch ein Vorstoß für ein Verbotsverfahren in Deutschland. Bisschen spät, außer sie sagen die Wahlen in Sachsen-Anhalt ab, was wir ja auch noch nicht wissen, ob sie das tun werden, aber die da droht ja den etablierten ich wollte schon Arschlochparteien sagen, würde ich natürlich nie sagen.
Arschgeigen, Arschgeigen.
Nein, das ist ja, du hast die Büchse im Kopf, ne? Der Winter hat immer die Büchse im Kopf. Entschuldigung, Milena, bitte. Milena, bitte.
Ja.
Die Arschgeigen, da warst du gerade. Du meinst die Einheitspartei wahrscheinlich, die Depp.
Die Depp, die Einheitspartei, ja, ihr bringt mich manchmal schon raus, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah ja, sollten die die absolute Mehrheit bekommen, also die AfD, und dann ist die Depp im Grunde draußen. Aber dann wird es natürlich noch schwieriger, die Partei zu verbieten. Also ich meine, zumindest nach heutigem Grundgesetz.
Und die Sorge scheinen die ja auch zu haben. Also die Sorge, dass man vielleicht irgendwie ein Problem haben wird, die AfD und andere Parteien sonst wo in Europa zu verbieten, weil eventuell zu viele von diesen fürchterlich demokratieunfähigen Untertanen, die da immer wieder den Mund aufmachen, doch noch andere Meinungen haben und irgendwie darauf pochen, dass das auch gehört wird. Und deswegen... Ihr beiden, ja, rechtskatholischen extremen Journalisten. Deswegen haben die 14 Landesmedienanstalten in Deutschland ein weitreichendes Konzept, wie TKP schreibt, entwickelt, über das wir vor 2 Wochen ja auch schon berichteten, als wir sagten, dass die sogenannten verlässlichen Medien in Zukunft ja die maßgeblichen sein werden oder die maßgeblichen sind, wenn es um die Geldverteilung von NGOs und staatsnahen Organisationen geht. Nun, schreibt TKP, haben die 14 Landesmedienanstalten noch vor, dass dieses Konzept der verlässlichen Medien, der Public Value Liefernden, also die öffentlichen Mehrwerte liefern, weiter verschärft werden sollen und die Algorithmen von Internetdienstleistern respektive sozialen Netzwerken und Suchmaschinen per Gesetz dazu verpflichtet werden sollen, diese verlässlichen und Public-Value-haltigen Medien nach Maßgabe der Landesmedienanstalten zu befördern, besonders zu pushen, und die anderen, darunter sind dann solche Dinge natürlich wie Achim Winter und Milena Preradovic zu verstehen und eventuell auch dieser Podcast, die müssen dann abgerankt werden, bis hin zum Shadowbanning verborgen werden. Damit würde dann ja im Prinzip nur offiziell werden, Milena, wo man das Gefühl hat, was schon lange betrieben wird in gewisser Art und Weise. Aber es ist natürlich eine Eskalation ganz besonderer Art.
Ja, ich meine, das soll so laufen, die guten Medien, also die verlässlichen, die bekommen ein Zertifikat, dass sie verlässliche Anbieter sind und werden daraufhin dann bevorzugt.
Das gibt's schon. Das Zertifikat gibt's schon.
Bewerben kann sich übrigens jeder. Möglicherweise bekommt nicht jeder das Zertifikat. Die Entscheidung liegt völlig... bewerb dich schon mal. Die Entscheidung liegt komplett willkürlich bei dem Landesmedienanstalt.
Ja, ne? Ja, aber ich möchte es machen, allein wegen der Begründung, was da wieder für ein Schwurbelkram steht. Wie bei dieser EU-Verbotsgeschichte.
Vielen Dank für Ihre Bewerbung.
Da habe ich ein schönes Beispiel
von. Es geht ja noch auch um die Inhalte. Also, ne? Und dann werden nämlich diese passenden, die werden ganz leicht auffindbar gemacht. Und die anderen nicht. Und Unterstützung bekommt dieser Vorschlag von der Hürther Ortsgruppe des NGO-Verbands Omas gegen Rechts.
Ja.
Die haben jetzt einen KI-Chatbot namens Clara Klartext eingerichtet.
Ja,
und der soll Nutzern dabei helfen, politische Aussagen einzuordnen, Parolen zu kontern und Unterrichtsmaterial zu entwickeln.
Herrlich.
Das wird immer verrückter.
Ja. Also, da sieht man aber, woraus sich die Omas rekrutieren. Wenn sie Unterrichtsmaterialien direkt im Kopf haben, dann weiß man, wo sie herkommen.
Ich muss dich aber, diese Erwartung muss ich dämpfen, glaube ich. Wenn du jetzt meinst, du bekommst dann eine persönliche Begründung, ja, warum, sehr geehrter Herr Winter, Sie sind aus folgenden Gründen. Also, ich selber habe mal von der Berliner Waffenbehörde im Vorfeld, als man mir irgendwann hat man mich ja zu Hause besucht und mir dann alles weggenommen, was ich völlig legal besaß, bekam ich ein Schreiben, was mir erklärte, was ich für ein schlimmer Finger sei. Und da fiel mir dann auf, dass in diesem Schreiben immer gar nicht mein Name erwähnt wurde, sondern anderer. Und es stellte sich raus, dass man die Original einfach nur gecopy-pastet haben aus einem Schreiben, was an einen DDR-Bürgerrechtler ging, im Wortgleich, dem sie dann auch entzogen haben. Ich fürchte, dass da haben sie eine Kopiervorlage, stehen da an irgendeinem alten Faxmaschinchen oder einem Kopiermaschinchen und kleben vielleicht noch so die Namen drüber oben. Ja? Aber das Prinzip Staatsfeind, nee, wird nicht variiert.
Ja, auf welche Verteilungsformen erstreckt sich das denn? Also was muss der Praktiker, jetzt Service-Tweet hier, genau erwarten, wenn er einen Podcast macht oder irgendwie sowas? Das erstreckt sich dann auf YouTube, auf X, also auf die großen Anbieter. Ja?
So ist es.
Man muss also das machen, was ihr ja macht, eigene Website, unabhängig von diesen Anbietern, und dann den Fans sagen, Kinders, wenn ihr uns sehen wollt, müsst ihr halt da hingehen, da wird nichts gescheit werden.
Das machen wir schon lange. Also willkommen im Kreise der selbstständigen Podcaster, lieber Herr Winter.
Ja, danke,
als ganz
machen, aber falls die Zuschauer da auch die ähnliche Probleme sehen und nicht wissen, wie das dann implementiert wird. Also die Frage von mir ist, wird es auf jeden Fall implementiert? Also kann man in irgendeiner Form was dagegen machen oder wird die Politik irgendwie es dann doch nicht so machen? Oder und wenn ja,
es läuft ja schon so. Es läuft ja bereits so.
Es läuft schon so.
Die Reichweite, also die Reichweite von den, sagen wir mal, bekannt kritischen Podcastern oder Kanälen ist extrem eingeschränkt.
Ja.
Also du kriegst, du wirst den Abonnenten auf YouTube nicht mehr angezeigt, du wirst den Followern auf X nicht mehr angezeigt. Ja? Das ist ganz einfach, du wirst überall bereits geshadowbanned. Also ich poste schon gar nicht mehr auf X selber, sondern ich kommentiere bei anderen Posts, kriege ich, da habe ich wesentlich mehr Reichweite, als wenn ich selber was poste.
Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, ja, wir haben am Stichtag, 1. Oktober, da war irgendwas DSA-mäßiges, 1. Oktober letzten Jahres, da haben wir auf einen Schlag 100.000 Klicks verloren.
Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Aber wir haben ja nur alle mittlerweile die Seiten auch am Start, aber achimwinter.com zum Beispiel, den ich ja jedem sehr empfehlen kann, weil dort auch deine Winterswoche natürlich mit wenigen Klicks immer zu finden ist, auch wenn sie vielleicht von der einen oder anderen Plattform irgendwann einmal irgendwie verschwinden sollte, was dir niemand wünscht.
Minus-preradovic.com.
Richtig.
Ich sag's nur so.
Ja, sehr gut. Ja.
Das ist die Webseite, die ich jetzt empfohlen hätte.
Das Wichtigste ist natürlich immer auf diesen Seiten immer schön die Newsletter abonnieren von den Leuten, die da sind. Und falls die Newsletter euch irgendwie nerven, falls ihr sagt, der Winter schreibt mir jeden Tag und das dreimal, das ist mir zu viel, dann teilt auch das gerne euren Newsletter-Absender mit, aber mit der E-Mail-Adresse bei den einzelnen Absendern, bei den Prozent, da seid ihr eben auf Nummer sicher. Das ist nicht so leicht zu canceln und einzustellen. Dann ist die Verbindung eben direkter. Einer, der von sowas ein Lied singen kann und den sehr viel härter getroffen hat, bereits als uns dreien hier bisher, das ist Hüseyin Dogo. Und der berichtet jetzt auf seiner, beziehungsweise auf X, darüber, dass er als Journalist, der auf der EU-Sanktionsliste deshalb steht, weil ihm unterstellt wird, ein Unterstützer des Feindes Russland zu sein, der berichtet, Zitat, die kollektive Bestrafung meiner Familie durch Deutschland geht weiter. Nun haben sie das Bankkonto meiner Mutter, einer Rentnerin, gesperrt und behaupten, ich hätte irgendwie auch die Kontrolle darüber. Sie hat keinen Zugriff auf ihre Ersparnisse. Dabei hat sie von keiner deutschen Behörde eine offizielle Mitteilung erhalten. Keine Anklage, kein ordentliches Verfahren. Ja. Heil und
Wahnsinn,
willkommen,
ne?
Im Deutschen Reich. Ja,
ja, ja.
Nackter, also ich, ja, nackter Faschismus, ja.
Und auch da, wenn die Altmedien ordentlich berichten würden, wäre das wahrscheinlich alles nicht möglich. Die meisten Leute wissen ja überhaupt nicht, dass es diese Art von Sanktionen gegen Menschen gibt, ohne Verfahren, ohne Anklage oder ohne jegliche Möglichkeit, sich zu wehren. Und dann sitzen diese zynischen Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz und sagen, sollen sie sich doch an EU-Gerichte wenden, ja? Und ich meine, das kann man machen, wenn man Millionär ist, ja, wie der, das hat ja der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch gemacht. Der hat sogar gewonnen gegen die Sanktionen und dann hat die EU die Sanktionen umformuliert und neu verhängt. So läuft das bei der EU. Also im Grunde haben diese Leute überhaupt keine Chance, aber diese Art von Sippenhaft, das ist schon tiefste Diktatur.
Es ist ja so,
immer auf die Sprünge. Ja.
Nee, wärst du?
Wie ist der Herr Dogo? Also erstens weiß ich nicht genau, was er Schlimmes gemacht hat. Er hat, glaube ich, also die Leute sagen immer draußen, ja, der hat auch ganz schlimme Sachen geschrieben. Es war echt ein schlimmer Finger. Ja, klar. Das weiß ich, aber nichts habe ich nicht recherchiert. Was hat er denn? Ist er wirklich so ein schlimmer Finger? Hat er Straftaten begangen? Hat er irgendwelche Leute beleidigt?
Nein,
oder
tut
so?
Mir leid.
Hat er nicht. Und das bedeutet jetzt, ich habe da auch so eine Fantasie, ich muss quasi unter die Brücke gehen. Ja, also wenn mir keiner mehr was verkaufen kann, da wird, glaube ich, auch die Wohnung gekündigt, du darfst da nicht mehr hin oder so.
Ja.
Das ist also wirklich hardcore vogelfrei. Das ist Schlitzohr, also wie im Mittelalter.
Ja.
Du kriegst also einen Schlitz ins Ohr gemacht und jeder, der dich sieht, darf dich im Grunde genommen fertig machen oder was auch immer.
Fast. Ja, ein bisschen ist vielleicht noch Platz bis dahin, aber es ist so die Zwischenstufe. Also nicht nur, dass er eben mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern ja kein Bankkonto mehr benutzen darf und auch nicht auch kein Supermarkt darf ihm nicht mal Babynahrung verkaufen, weil niemand mit ihm Geschäfte machen darf. Er hat sozusagen die Reichsacht verhängt über ihn. Das haben sie jetzt auf seine Frau Mutter ausgeweitet. Das machen die ja gern. Auch meine Mutter hat ja damals so die Berliner Terrorschergenbrigade des SEKs mit überfallen. Mein Bruder ja auch. Die Familie wird gern terrorisiert. Und er soll eben abgeschnitten werden vom sozialen Leben. Ja, Dogo wird ihm vorgeworfen, dass er als Journalist mit kritischer und pro-russischer Sichtweise letztlich ein feindlicher Agent sei, könnte man sinngemäß übertragen. Ja. Ja, dabei hat er keiner der Straftaten begangen, sondern das betrieben, was seine Gegner Propaganda nennen. Das ist eigentlich ja ist bekanntermaßen immer so, dass die von der anderen Seite, die Journalisten, die sie nicht mögen, als Propagandisten bezeichnen. Nichts anderes trifft auch bei Dogo zu. Aber dass das nicht nur bei Dogo bleibt, sehen wir an solchen Meldungen, wie denen die News hier berichtet. Im vergangenen Jahr hat es 1470 Kontenabrufversuche durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist besagte Behörde des türkischen Herrn Sinan, gegeben. Dieses Bundesamt für Verfassungsschutz fragt dann beim Bundeszentralamt für Steuern nach und bekommt von dort aus die Auskunft. Dies geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von News hervor. Damit hat sich die Zahl der Kontoabfragen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt es damit, dass man, lieber Achim, ja wie angekündigt, die Finanzströme analysieren und austrocknen möchte, ja, die antidemokratische Umtriebe finanzieren. Ja, Sie verstehen, ja, wovon ich rede.
Ja, also da gebe ich mich gar keine Illusionen hin. Ich denke, dass das routinemäßig mit dem Knopfdruck zu erledigen ist. Ja, der war frech auf YouTube. Guck doch mal, was bei dem so finanziell abgeht. Wie viele Konten hat er denn? Ja. Also ich glaube nicht, dass es nur 1400 sind, sondern ich glaube, dass es im großen Stil passiert.
Ja. Möchtest Jetzt du eigentlich ja in Deutschland bleiben?
Ja. Ja, ich bin leider sehr, sehr heimatverbunden hier in Frankfurt. Ah.
Das war ich auch mal.
Ja, aber ich denke schon, dass ich irgendwo anders hingehen werde. Ja.
Plan B hat jeder im Kopf, ne?
Ja, nee, vor allen Dingen, es geht auch so ein bisschen um Altersvorsorge und so weiter. Wenn die bedroht wird, dann muss ich da die Notbremse ziehen.
Ne? Hm. Klar. Du kannst natürlich auch, du hast ja vorhin Karrierepläne genannt, also wenn es denn nichts wird bei Frau Kahane, dann ist der Verfassungsschutz vielleicht aber auch ein Arbeitgeber für dich. Denn ja, zeitgleich mit seinen Informationen über die Kostenabrufe und die sinanischen Bemerkungen, Befürchtungen, was die antidemokratischen Umtriebe angeht, sucht er neue Mitarbeiter und wirbt explizit um homosexuelle Menschen sowie solche mit Behinderung. Man sollte dort bei der Bewerbung ruhig, offen und ehrlich aussprechen.
Ja, ja, also ich bin charakterlos und die anderen Sachen, die simuliere ich ganz gut.
Das ist simulierste Behinderung, ja?
Ja, nee, also Paul, ich komme schon klar. Weißt du?
Es ist schon irre, ja. Es ist schon irre, dass hier die sexuelle Ausrichtung in den Mittelpunkt geschoben wird. Ich meine, das ist, sicherlich hat der Verfassungsschutz, ist die Frage natürlich, ob der Verfassungsschutz hinterher eine andere Zahl an homosexuellen Mitarbeitern hat als vorher, aber es ist schon.
Aber wir leben doch in einer Sexualrepublik. Ich meine, du siehst doch welche Flagge auf. Also die Sexualität ist das Hauptraison d'être. Du kannst ja mal gucken, was da gelegentlich für eine Fahne auf dem Bundestag rumschwebt und so. Und ja, da weißt du schon, was wichtig ist in diesem Land.
Ja, und paradoxerweise ist ja gleichzeitig auch die Kriminalisierung so der Mehrheitssexualität mit im Plan. Ja, also dieses
ist
ganze
ja auch ekelig.
Ja
ist
heißt,
ekelig.
Nur Ja heißt Ja, wird immer weiter vorangetrieben. Nicht? Auch da hört man immer wieder neue Aktionen aus allen möglichen politischen Richtungen. Soll jetzt unbedingt explizit das paarungsbereite Männchen sein weibliches Objekt der Begierde danach fragen, dass sie auch explizit erklärt, sie sei mit dem nächsten Schritt nun genau einverstanden. Ich bin ja so wagemutig zu prognostizieren, dass dann die Gesamtrate an Sex gewaltig runtergehen wird, weil ich kenne ganz wenige Frauen, bei denen ich anklopfen könnte, um zu sagen, willst du jetzt zustimmen, dass ich dann Folgendes mit dir mache und in eine Liste überreiche?
Ja, die sagen halt immer Nein bei dir, das ist das Problem.
Ja, das ist natürlich mein besonderes Problem. Ja.
Nein, das wird den Sex natürlich nicht ändern. Es wird es nur leichter machen, auch
Männer
auch unschuldig zu verurteilen.
Ja. Ja. Mhm, genau. Ja. Aber dafür gibt es ja den neuen Puff. Ja? Die Gymnasiasten in Kevela, die lernen ja, wie man den idealen Puff aufbaut. Das ist ja da im Gymnasium, in der Oberstufe ist es ja, nee, ist noch nicht mal in der Oberstufe, ist glaube ich noch jüngere, dass die lernen, welche Probleme auftreten beim bezahlten Sex. Ja. Und das ist natürlich dann auch die Zukunft so ein bisschen, denn ich denke, dass in einem Bordell, die Einverständnisfrage quasi an der Tür automatisch geklärt ist.
Und nein, das
ist
das doch ein, ich nicht.
Nein, achso, nein, dann kenne ich mich vielleicht nicht so gut genug aus.
Das ist eine typisch patriarchal, antifeministische Sicht, lieber Achim. Aber nein, im Gegenteil. Ich schätze, gerade da wird man anfangen, dass du dann im Verrichtungszimmer vielleicht sogar auf Formularen oder sowas, ich meine, weil da will man ja auch die nordische Lösung, ist dir sicherlich geläufig, der Begriff.
Nicht? Nein, nicht.
Die nordische Lösung bedeutet ja, dass das bezahlter Sex, dass Prostitution verboten wird auf der Ebene des Freiers. Also verurteilt wird dann nicht die Prostituierte, die es anbietet, sondern der Freier selbst ist strafbar, weil das nicht erlaubt werden kann, weil jede Form von Prostitution ist immer automatisch strukturelle Gewalt gegen Frauen. Das schreibst du dir bitte auf.
Ja, aber wieso lernen die es dann im Gymnasium, als aufzumachen?
Ja, Da muss vielleicht der Lehrer zur Nachschulung oder der Direktor.
Ja, also ich finde, es ist sehr interessant, dass die Sexualität von Beziehung, Liebe und gegenseitigem Verantwortung völlig losgelöst wird, wenn in den höchsten Bildungsinstituten des Landes, den Gymnasien jetzt mal von der Uni abgesehen, da quasi schon Bordell als normaler Verrichtungsort für Sexualität hochgezogen wird. Das finde ich also schon fast ein bisschen lustig. Ja. Ich muss zumindest meiner Frau jetzt mal sagen, dass unser Schlafzimmer umgetauft ist in ein neues Wort, Verrichtungszimmer.
Das habe ich, bitte.
Verrichtungsanstalt.
Ach so, ekliger, ja, das stimmt.
Ach so, nee, da muss, ach so,
da, na, ja, das habe ich, das hab ich von, den Verrichtungs, von den Verrichtungsboxen. Ja. Das habe ich von den Verrichtungsboxen. Da gab es vor einiger Zeit, das ist ein paar Jahre her, gab es irgendwelche Dinge, ich glaube, das ist heute auch noch real. Da gibt es irgendwelche Orte, die bei den Einfahrtsstraßen, irgendwo in der Landstraße, vor der Einfahrt in den Ort, links und rechts der Straße, sogenannte Verrichtungsboxen aufgestellt haben, um den Straßenstrich rauszuverlagern. Und da kann man dann wohl mit dem Auto hinter so eine Art Sichtschutz fahren. Und da dürfte dann die Straßenprostituierte oder er natürlich, will hier kein Sexist sein, irgendwie ans Werk gehen. Und die Dinge haben sie Verrichtungsboxen genannt.
Ja. Das ist dann was für die Grundschule.
Das war wirklich der, für mich nur der ekligste Aspekt dieses Berichtes, dieses Wort. Also ein solch technokratisches Wort können nur Deutsche erfinden. Ich glaube, das kannst du gar nicht übersetzen, eine Verrichtungsbox. Ja. Gut, die Verrichtungsbox für Regimepolitik, die heißt Bundesgerichtshof. Und der hat gerade, beziehungsweise das, da sitzen die Straßennoten des Staates drin, die sich in Roben Richter schimpfen und die Rechtsbeugung austeilen. Und die oberste Instanz des regulären Gerichtszuges, der Bundesgerichtshof, hat nun, so berichtet Apollo News, die Beschwerde des Generalbundesanwaltes gegen die vorzeitige Entlassung von Lina E. verworfen. Wir erinnern uns, die wegen linksextremistischer Gewalttaten verurteilte Studentin muss den Rest ihrer Freiheitsstrafe nun nicht mehr im Gefängnis verbüßen. Das leite ich so ruppig ein, diese juristische Nummer, weil wir eine ganze Liste ja von Vorfällen dieser Woche haben, von Verwaltungs- und Justizentscheidungen gegen, sagen wir mal ganz allgemein, politisch Andersdenkende. Lina E. ist nun die einzige, die auf Staatslinie liegt und kommt bei schwerstem Gewaltverbrechen, Milena, nun sogar gegen die Haltung des Generalbundesanwaltes und überraschend für juristische Beobachter frei. Das ist schon recht außergewöhnliche Milde, kann man so untertrieben sagen, wenn man sich die anderen Dinge anschaut, die so diese Woche und auch in den letzten Monaten passiert sind.
Du meinst die Frau Witschel?
So, bist du jetzt Frau Preradovic?
Ach so, Entschuldigung. Ach, du hast aufgerufen. Ach so, das gibt hier eine Reihenfolge. Das habe ich vergessen.
Nicht immer, aber manchmal. Ah. Manchmal, wenn ich da erlaube ich mir jemanden anzusprechen.
Entschuldigt, bitte. Hast du Lena gesagt? Ja, ja. Nein, sorry. Ich wollte auch nur einwerfen, ist das die Frau Witschel der andere Fall?
Ja, genau. Ist sie auch? Ich hätte ja noch eine längere Liste. Aber ich fand jedenfalls diesen jetzt schon erstaunlich. Also das, da fragt man sich doch, frage ich mich, Milena, muss das sein, dass sie nun so offen eine politische Neigung da zu erkennen geben?
Naja, also sie hat eine günstige Prognose, sagten die Sachverständigen. Das ist natürlich auch klasse, ja. Also eine, sagen wir mal, eine Linksextremistin, die ja nicht aus Versehen irgendwas getan hat, wo sie sagt, oh sorry, tut mir leid, sondern die ganz gezielt gegen Andersdenkende mit dem Hammer vorgegangen ist, in der puren Absicht, diesen zu verletzen oder sogar zu töten. Da kann man, glaube ich, da muss man sich fragen, was ist eine günstige Prognose? Ja, ich bleibe linksextrem und mache weiter. Wenn das die günstige Prognose ist, dann können sie hinhauen.
Ja, genau so ist das.
Ja, aber ansonsten wäre es fast normal, nach zwei Drittel, zum Beispiel kann man nach zwei Drittel den Rest auf Bewährung verbringen, seiner Freiheitsstrafe. Nur in diesem Fall wollte das halt die Generalbundesanwaltschaft nicht. Wahrscheinlich hat die die günstige Prognose des Sachverständigengutachtens nicht gelesen. Also irgendwie so muss ich mir das vorstellen. Okay. Ja, aber außerdem müssen die Gefängnisse auch wieder frei werden, weil ich denke, dass bald... Frauen, Männer, wurscht. Ich denke, dass bald die ersten kritischen Journalisten einfahren. Ja,
gut möglich. Ja,
nee, also mit dem Generalbundesanwalt, da ist es wahrscheinlich so, das ist ein alter Knacker, der nächstes Jahr in Pension geht. Ja, und der sagt, also das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Kleine da Leute erschlägt und dass die dann freikommen soll, da bin ich dagegen. Und dann hat natürlich die ganze nachgewachsene 68er Juristerei da, die haben natürlich gesagt, doch, genau so, sie hat ja das Gute gewollt. Ja, das hat ein bisschen übertrieben, aber die Grundeinstellung stimmt.
Ein bisschen übertrieben mit dem Hammer, so ein bisschen übertrieben mit dem Hammer raufhauen. Und besagte Liste der Dinge, die da passiert sind in die andere Richtung, ist nun etwas länger und etwas komplexer, muss man sagen. Du hast auch schon, Frau Witschel, erwähnt, es gibt eine Reihe von Ärzten und von Corona-Kritikern, die noch im Gefängnis sitzen. Frau Witschel als Ärztin immer noch, dann gibt es auch immer noch den Anwalt, dessen Name mir tatsächlich gerade entfallen ist. Der sitzt dann immer noch als Anwalt mit dem Betrugsvorwurf im Gefängnis. Der Prozess läuft auch schon ewig und man unterstellt ihm ja Betrug bei der Inszenierung des Corona-Ausschusses und Betrug an seinen Mit.
Der Herr Füllmich.
Genau, Herr Füllmich sitzt ebenfalls noch im Gefängnis, ohne irgendeine Aussicht auf Entlassung. Dann laufen auch immer noch diese Rollatorenprozesse für den von Nancy Faeser inszenierten Pseudoputsch einer Rentnergang, die angeblich den Staat umstürzen wollte, die Reichsbürgerprozesse. Und nun Neues dazugekommen ist eine Gerichtsentscheidung aus Belgien, die einen ganz neuen Maßstab setzt. In Belgien wurde ein früherer Abgeordneter des nationalen Parlaments, Dries van Langenhorre, erneut verurteilt. Er ist bereits verurteilt wegen Hassrede und vergleichbaren Dingen. Nun wurde er erneut wegen Hassrede verurteilt, ein zweites Mal. Diesmal allerdings mit dem Zusatz des Gerichtes, dass alles, was er bei seinem inkriminierten Auftritt vor der katholischen Universität Leuven, vor Studenten, im Rahmen eines Vortrages sagte, ausnahmslos faktisch korrekt ist. Also amtlich anerkannte Fakten über den Zusammenhang beispielsweise von arabisch-muslimischer Migration, Kriminalität und vielen anderen damit verbundenen Problemen nannte, dass das alles ausnahmslos korrekt sei. Es aber, Zitat des Gerichtes, es aber nur darauf ankäme, dass er ja mit der Nennung dieser Fakten etwas erreichen wolle, was verboten
sei. Kriminelle Absicht.
Richtig, ein Gedankenverbrechen also.
Ja, aber das ist doch bei dir auch so, Paul.
Ja, korrekt.
Ja? Also wenn du jetzt irgendwo hingehst und hast einen faktisch völlig korrekten Vortrag gehalten, ja, und dann verpfeift dich einer und da wird doch der Richter auch unter Umständen sagen, ich komme deshalb drauf, weil dem Herrn Wallasch das passiert ist auch, wird er sagen, naja, es stimmt zwar alles, was Sie gesagt haben, Herr Brandenburg, aber wir kennen Sie ja. Mhm. Ne? Mhm. Das heißt auf gut Deutsch, allein die Tatsache, dass du Martin Sellner oder Paul Brandenburg bist oder sowas, kannst du sagen, die Sonne scheint oder 2 und 2 ist 4. Ja. Dein Auftritt hat eine bestimmte Absicht und dann kann man dich auch verknacken. Der Alexander Wallasch hat auch, der wird ja von den Landesmedienanstalten aktiv verfolgt, weil er angeblich als Journalist nicht sorgfältig arbeitet, ja. Und er muss alle seine 3000 Artikel überprüfen und da kriegt er dann immer so Strafe, 500 für einen nicht sorgfältig genug verfassten Artikel. Und die haben ihm auch und seinem Anwalt quasi zu verstehen gegeben oder offen gesagt, dass ja bekannt sei, was er für ein schlimmer Finger ist und dass dann, auch wenn die Sachen stimmen, sie werden natürlich da reingestellt in sein Netz, um die Leute zu manipulieren und aufzuhetzen. Heißt also,
das ist das gefühlte Strafrecht.
Richtig.
Also, jetzt hier in diesem belgischen Fall, das ist gefühltes Strafrecht.
Ja.
Also
ja.
Das ist ja auch ganz interessant, dass das Strafrecht an allen Ecken und Enden aufgeweicht wird und im Grunde nicht mehr relevant ist. Ja? Also es müssen ja auch, man muss ja keine Straftaten begehen, um gelöscht zu werden. Ja? Das reicht, wenn man halt nicht verlässlich ist oder wenn die Quellen schädlich sind, wie Frau von der Leyen gesagt hat, also wenn die Informationen schädlich sind, so ist es ja auch in diesem Fall von Belgien. Ja?
Ja.
Der Richter hat ihm gesagt, Junge, du hast komplett recht, aber das sagt man nicht, weil das ist ja dann gegen die, ne, und so.
Ja,
und Belgien ist ja auch ein ganz schlimmer Fall, also Belgien hat ja auch ein riesiges Problem, auch in so Städten wie Brüssel.
Wie mit arabisch-muslimischer Gewalt, Moment.
Na, tatsächlich, es sind so viele No-Go-Areas, hat mir jetzt letztens jemand erzählt, der daher kam.
Ja. Ja.
Da traut sich die Polizei auch gar nicht mehr rein. Das wird alles hingenommen. Ne? Aber,
ich habe eine bekannte ZDF-Korrespondentin, die da in Brüssel gearbeitet hat. Und die hat auf einer Party zu mir gesagt, ich bin als Linke hin und als Rechte zurückgekommen.
Ja, aber nicht Anne Gellinek, ne?
Nein, das sind sie sicher nicht. Aber das war eine sehr interessante, kurze, knackige Aussage. Und sie sagt, wegen des Heimwegs. Also sie musste in Brüssel dann quasi von den Institutionen in die schönen Randgebiete. Und da musste sie dann durch die Innenstadt. Und da ist sie dann irgendwie rechts geworden. Komisch.
Komisch. Realität hilft manchmal, ne?
Das ist falsch abgebogen ist sie. In der Innenstadt falsch abgebogen.
Naja gut, beim Lerchenberg passiert dir das ja nicht. Ja? Also da kommst du ja vom Lerchenberg direkt in das nächste Kampf. Kaff und da ist alles schön.
Ja, die Gefahr der Realität, das hat das Regime eben auch schon erkannt, deswegen darf sie nicht an den Bürger dringen. Aber in dem Fall, da kam nochmal was durch. Focus berichtet nämlich, jahrelang hielt die Bundesregierung einen Bericht des Bundesrechnungshofs von 2019 geheim. Jetzt liegt der Focus online vor. Geprüft wurden 8,45 Millionen Euro Fördermittel, die an den islamismusnahen Verein Islamic Relief Deutschland, IRD, flossen. Insgesamt überwies die Bundesregierung 15 Millionen Euro an den Verein. Verstoß gegen Runterlass zu extremistischer Organisation. Auf Klage der Islamismuskritikerin Seyran Ateş musste der in Teilen geschmerzte Bericht herausgegeben werden. Das geprüfte Förderprojekt in Syrien, die von 2013 bis 2016, wurde also noch unter Bundesaußenminister Guido Westerwelle, FDP, begonnen und ab 2014 unter Frank-Walter Steinmeier jahrelang fortgesetzt. Tja. Ja. 15 Millionen
Terrorfinanzierung von höchster Stelle.
Ja. So ist es.
Naja, darf man nicht vergessen, wie sehr sich Herr Westerwelle, Gott hab ihn selig, gefreut hat auf dem Tahrirplatz, ja, als da die berühmte ägyptische Muslimbruderrevolution stattfand. Da hat er sich mit uns eingestellt und hat sich gefreut, dass endlich der Wille des Volkes.
Ich glaube, das wird er heute auch nicht mehr so sagen.
Ja, nein, natürlich nicht. Ja.
Nee, also das waren andere Zeiten damals. Darf man
ich
auch nicht vergessen.
Ich glaube auch. Ja, man verklärt natürlich rückblickend, aber ich war ja da, ich war mal FDP-Mitglied, ne? Viele Fehler gemacht im Leben. Ja, ja, ihr lacht, ihr nur. Ja, komm, aber ihr.
Nein, ich war's auch. Ich gebe es zu.
Oh, was? Wirklich?
Ja.
Achim, Mensch, erfährt man immer neue Dinge von dir, ja.
Ich war in einem Viertel in Frankfurt FDP-Mitglied, wo ich dann zum ersten Abend hingegangen bin. Dann wurde es sehr feuchtfröhlich, kam nicht nach Hause. Meine Frau ruft die Polizei ein und sagt, mein Sohn, ach, oh ja, Gott, jetzt ist
der
Freund lässt grüßen. Mein Mann ist bei der FDP, ja, und da sagt der Polizist im Revier 13 zu ihr, in Bockenheim, da wo ich wohne, gibt es keine FDP.
Aha,
ja, das kann nicht sein.
Das ist klar.
Nur Linke. Aha. Nur Linke.
Okay. Ja. Tja, also okay. Und was hat dich dann radikalisiert? Na, das wird jetzt so wahrscheinlich der Heimweg.
Warum müsst ihr alle in Parteien gehen?
Müssen wir nicht. Ich bin ja nicht mehr. Lange nicht mehr.
Wir sind ja schon lange nicht mehr.
Dann war ich auch mal bei den Piraten eine Zeit lang, spaßeshalber. Siehste? Das habe ich aber nur so aus. Ja, also auch schon lange her. Ja. Gut, ein bisschen heiter muss man sich's machen, denn es ist ja außenrum recht dunkel. Und das, was an Folge all dieser islamistischen Terrorfinanzierung nach Europa schwappt, das kam nun, kann man sagen, endgültig auch in der Schweiz an, die bisher ja zum Glück verschont blieb. Nun ist in der Schweiz passiert, was in Deutschland und anderswo schon sehr viel häufiger passierte. Der Schweizer Blick schreibt, er wollte verletzen, er wollte töten. Der Winterthurer Nisip Dedala, 31 Jahre alt, hat am Donnerstagmorgen mitten im Pendelverkehr wahllos auf Menschen am Bahnhof Winterthur eingestochen. Der Schweiz-Türke hat drei Menschen verletzt. Alle Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Einer der Männer musste gar notoperiert werden. Anhand von Zeugenaussagen und Informationen der Behörden konnte Blick die vergangenen Tage rekonstruieren. Dedala gehörte gemäß Schweizer Rundfunk SRF, das ist der staatliche Rundfunk, zu einer Gruppe von Jugendlichen, die vor einigen Jahren in der 2017 geschlossenen An-Nur-Moschee in Winterthur verkehrten. Einige junge Männer aus der Gruppe wurden später angeklagt und teilweise verurteilt. In der berüchtigten Moschee wurde unter anderem von einem Imam zur Gewalt an schlechten Muslimen aufgerufen. Auch die zwei Brüder von Dedala seien in Ermittlungen immer wieder als radikalisiert aufgefallen. Dedala habe islamistische Propaganda verbreitet und andere vom Dschihad, vom Heiligen Krieg, überzeugen wollen. Vor 11 Jahren erhielt er schon mal eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Verbot des Islamischen Staates, erklärte Polizeipräsident oder Polizeichef Marius Weiermann in Winterthur.
Und was berichtet die Tagesschau? Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter, ein Schweizer.
Tja. Ja, die Schweizer, so sind sie. So sind sie. So kenne ich die Schweizer.
Ja, genau. Ja, ja.
In Zürich, da habe ich immer so viel Angst, du. Da sage ich, oh, guck mal, die Schweizer, wer weiß, was der macht.
Tja. Und die Schweizer selbst sind tatsächlich getroffen und sind geschockt von dem, was da geschah. Selbst der Schweizer Bundespräsident Guy Pamelin, also das ist hier der Regierungschef in der Schweiz, ein erster untergleichen, das ist ein rotierendes Amt, erklärte sofort, dass das ein Terroranschlag sei, eine Selbstverständlichkeit natürlich. In Deutschland könnte man das wahrscheinlich anders erwarten, da würde die Regierung sich erstmal bemühen und winden und irgendwelche Ausflüchte suchen. Es kam auch schnell dann auf, die Behauptung, der arme Mann sei ja psychisch gestört, der Vater des Täters sagt sofort, sein Sohn sei kein Terrorist, sondern er sei ein Psychiatriepatient. Und das ist der Vater gewesen, man möge es ihm nachsehen. Dieses Narrativ wurde aufgegriffen von einigen linksgerichteten Schweizer Medien, die auch versuchten zu erklären, das sei ja alles nur Folge einer psychischen Traumatisierung. Er sei gar nicht verantwortlich dafür. Aber man hat bisher den Eindruck, dass das in der Schweizer Öffentlichkeit so nicht ankommt. Da ist wenig Verständnis für diese Art von Interpretation.
Ja, immerhin.
Tja, mal schauen, welche Konsequenzen es haben wird. Zumindest, wenn man sich die Blätter und die Social Media Reaktion darauf anschaut, ist es ungewöhnlich, sehr viel härter, sehr viel direkter, sehr viel ungeschminkter, auch bei den linksgerichteten Beobachtern, als das in Deutschland oder anderen Ländern denkbar wäre. Vielleicht ist das ja ein Augenblick, bei dem die Schweiz tatsächlich begreift, was ihr da blüht und ins Handeln kommt.
Wie passt das zu der 10 Millionen Schweizer Kampagne da, die gerade im Moment läuft?
Ja,
das wahrscheinlich beeinflussen, ne?
Das ist die Frage. Es gab natürlich auch sofort einige Kommentare in die Richtung, dass das ja jetzt der SVP in die Hände spiele. Also die 10 Millionen Schweizer Kampagne ist eine Kampagne, eine Volksabstimmung, lanciert von der SVP und anderen Unterstützern, also von dem, was oft als die Schweizer AfD dargestellt wird. Das ist eigentlich kein treffender Vergleich, weil die SVP anders als die AfD in vielen Kantonen die Mehrheit stellt und als große Volkspartei auch in der Bundesregierung mit ist. Also es
stärkste politische Kraft.
So ist es, ja. Eine rechtskonservative Partei, die ja eine 10 Millionen Einwanderungsgrenze für die Schweiz möchte, mit dem Argument zu sagen, wenn wir die Schweiz immer weiter, das ist ja aktuell noch knapp unter 9 Millionen, möchte also in rund 2 Jahren einen allgemeinen Aufnahmestopp haben, mit dem Argument, dass die Migration die Schweiz einfach verändere. Da gab es natürlich einige Kommentare, die sagten, das spielt denen nun sofort in die Hände. Es blieb aber dann aus, was in Deutschland normal gewesen wäre, dass der politische Gegner sofort vom Missbrauch der Tat sprach und das irgendwie versucht, damit umzukehren. Also das kam mir wie ein sehr scharfer Kontrast vor. Also da ist die Schweizer Reaktion der Öffentlichkeit härter und sehr viel vernünftiger, als das in Deutschland der Fall wäre.
Oder wie in England, wo der junge Sick da jetzt diesen hilflosen 18-Jährigen abgemessert hat und sich versucht rauszureden, dass er betrunken, rassistisch beleidigt worden sei. Gott sei Dank gibt es Videoaufnahmen, die das widerlegen. Ja. In England zeigt sich ja, wo das dann hinführt, wenn das Volk empört ist, wenn die dann Demonstrationen machen, wenn die kleinen Mädchen abgestochen worden sind, gibt es dann Demos und dann werden die Leute, die demonstrieren, werden verunglimpft und verknackt.
Ja.
Da ist die Polizei wesentlich effektiver schon in der Verfolgung von konservativen Geschichten. Und das erinnert mich immer an den Migrationspakt, den UN-Migrationspakt, wo ja irgendwo, glaube ich, drinsteht, mit konservativem Widerstand ist zu rechnen, der gebrochen werden muss. Also auch wenn die Schweizer da jetzt sich kurz wundern, wird es helfen gegen die Leute, die die Schweiz öffnen wollen.
Ja, das mag man hoffen, also den Hopium wollen wir nicht verteilen. Die gesamte Familie des Täters übrigens bezieht Invalidenrente in der Schweiz. Er wurde 2009 offensichtlich eingebürgert. Und manche Politiker fordern auch schon offen den Entzug der Staatsbürgerschaft für diesen Täter wieder. Auch das wird dann offen diskutiert. Das ist in der Schweiz alles andere als ein Tabu. Auch das ist natürlich eine ganz andere Diskussion, als sie in Deutschland läuft. Also ja, man mag hoffen, dass dieses schreckliche Ereignis vielleicht für die Schweiz eine reinigende Wirkung hat, was diese Theorien angeht. Aber das werden wir sehen, das werden die Schweizer entscheiden. Derweil läuft es im übrigen Europa ja eigentlich weiter wie bisher. Die Bild berichtet von der jüngsten Gewalttat. Diesmal ist ein Syrer in Haft. Iraker sind auf der Flucht. Eine 22-jährige Frau wurde auf einem Maibaumfest vergewaltigt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um 3 Iraker, 26, 29 und 30 Jahre alt und einen 29-jährigen Syrer. Bis auf den 30-jährigen Iraker konnten die Beamten alle anderen allerdings diesmal vorläufig festnehmen. Und dann kommt es auch immer wieder zu, wenn man über solche Dinge berichtet, zu geradezu bizarren Szenen, die jetzt selbst im ÖRR auffielen. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Da hat, so schreibt auch Apollonius, eine RTL-Reporterin 2 Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof begleitet. Und nachdem diese Polizisten dann vor laufender RTL-Kamera einen Schwarzen kontrolliert haben, da wurden sie ihrerseits von einem Mann und einer Frau verfolgt und es kam zu einer Intervention. Die beiden gaben sich dann nämlich als Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, verlangt die Einstellung der Dreharbeiten und Rechtfertigungen von den Beamten. Achim, du bist ja ein Internet-Video-Crack und selbst Star. Du hast dir das Ding sicherlich angeguckt, diese kurze Sequenz, oder?
Nein, ich bin wirklich frappiert über den Grad deiner Informiertheit. Ja, ich habe das mitbekommen, ich habe darüber gelesen, das Video selbst habe ich nicht gelesen, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass da zwei, also es sah so auf dem Foto so aus, als seien diese Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Grunde genommen 2 ganz normale Antifa-Hippies gewesen, die da interveniert haben.
Ja, wie alle, ja,
Mitarbeiter. Aber das ist schon wirklich klasse, das erlebt man hier in Frankfurt, wenn irgendwelche Drogendealer von der Polizei zu Boden gerungen werden an bestimmten Orten und dann kommt eine Oma gegen rechts, also die haben den dann verknackt, weil er da Heroin getickt hat und so, und dann kommt immer eine Oma gegen rechts und sagt, lassen Sie den Mann los, lassen Sie den Mann los, das ist unangemessen und so, ne? Und das war halt jetzt eben da, es eskalierte da, da waren halt Antifa-Hippies in der Nähe und die dachten, wir helfen dem mal, aus Prinzip.
Ja. Ja, diese Damen, diese öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter, die angeblichen, erklärten dann noch der Polizei gegenüber, dass es ja ein Unding sei, dass sie offensichtlich hier gemeinsame Sache mit RTL mache. Und das ist ja schon witzig. Also Elena, ich meine, RTL, da hast du, glaube ich, schon mal von gehört, ist ja nicht so, dass RTL jetzt unbedingt der staatsfernste Sender derzeit wäre, nicht? Und dass sie nicht unbedingt als rechte Kraft eingestuft werden.
Für Linke schon.
Nee, komm. Also komm. Also, sag mal, Milena, du kennst den Laden ja von innen auch noch bis heute. Also, man steht dir ja nicht mehr sehr.
Nicht.
Naja, aber dir steht man nicht mehr sehr positiv gegenüber.
Nein, mir steht man nur heimlich, der ein oder andere, ja, ne, positiv gegenüber. Nein, RTL ist natürlich ein wirklich staatstreuer Sender. In der Corona-Zeit wurden Haltungsgespräche mit Kollegen geführt. Das sollen ja jetzt zwei MDR-Kollegen gewesen sein. Der MDR sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, sind nicht bei uns. Bei uns war keiner öffentlich unterwegs. Ja. Wahrscheinlich waren die auch nicht, die waren nicht im Dienst unterwegs, sondern
das waren Kabelträger, genau.
Ja,
das waren die berühmten Kabelträger mit den Antifa-T-Shirts.
Ja, aber die Kabelträger sind ja nicht so da meistens drauf. Das sind ja schon eher die Journalisten, ne, die angeblichen. Die
Gerade so die Technikabteilung, was? Da ist wirklich Antifa angesagt. Ja? Also diese Kamera.
Kennst du andere Techniker als ich?
Ja gut, ich bin ja im hessischen Rundfunk, das ist natürlich noch ein bisschen röter. Aber wenn das diese Antifa-Hippies waren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, dann ist es natürlich so, für die ist ja auch die CDU schon rechtsradikal.
Ja klar.
Ja? Ja, das heißt also, wenn die RTL sehen, sehen die Establishment, ja, und es ist eben nicht in die Media, und dann sagen die sowas. Das bestätigt meine These, dass es irgendwie ganz linke Vögel waren.
Der Winter ist ja öffentlich-rechtlich, Melina. Der ist ja eine ganz andere Existenzebene als wir, weißt du? Das ist ja ÖRR. Da weiß er natürlich.
Ja nicht.
Du warst doch nicht.
Ja, da. Aber ja.
Also komm, ja.
Wie Guido Westerwelle auf dem Tahrirplatz.
Genau. Welch Vergleich. Ja, wir lesen in der Jungen Freiheit, dass derweil Polens Ukrainer nun weiterziehen, und zwar nach Deutschland, weil sie nämlich Leistungen gekürzt bekamen. Laut einem Geheimbericht befürchten die deutschen Sicherheitsbehörden, dass sich viele ukrainische Kriegsflüchtlinge, die seit Jahren in Polen leben, nun auf den Weg nach Deutschland machten. Denn das Nachbarland hat seit März die Sozialleistung für diese Gruppe deutlich gekürzt. Mehr als die Hälfte aller unerlaubten Einreisen nach Deutschland gehe dort auf ihr Konto. Ja, wieder ein interessanter Aspekt der Migration.
Das sind doch alles Verschwörungstheorien. Die Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Ulbricht hat gerade erst gesagt, niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein.
Richtig. Ja.
Es ist besonders interessant in dem Zusammenhang, dass da jetzt irgendwie eine versehentliche Masseneinbürgerung von Ukrainern droht. Ja. Ich habe das nicht recherchiert, das ist mir heute Morgen über den Weg gelaufen, deshalb muss ich mich da entschuldigen. Aber das war so in Zusammenhang mit die 1 Million Ukrainer, die schon hier sind, die werden jetzt demnächst in completo eingebürgert, weil es irgendwie ein Gesetz gibt, das es ermöglicht. Und dann kommen die Polen-Ukrainer noch dazu und dann hat die SPD wieder ganz viele Wähler.
Ja, naja, genau. Das
so ist doof sind die auch nicht, dass die SPD wählen, verstehst du? Also, wenn die mal hier sind, warum sollen die dann SPD wählen?
Naja, weil die geholfen kriegen von der SPD.
Ja, dann gut, dann sind sie aber hier und haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Warum sollen sie sich jetzt dann mit so einer, mit so einer, was ist denn die SPD? Partei möchte ich gar nicht sagen, mit so einem, einer Kloake abgeben. Das will doch kein Mensch.
Wenn man wie die SPD halt nur noch einen Strohhalm hat, nach dem man greifen kann, ne, dann greift man im Zweifelsfall wahrscheinlich nach dem Strohhalm.
Niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein.
Oh Gott. Ja. Ich sehe sie da in Einheitsbraun stehen, wie sie das sagt. Das ist ja auch die Dame, die Umvolkung offiziell eingeräumt hat, ne? Die also gesagt hat, wie schön sie das findet, dass jetzt die einheitsbraunen Nazi-Deutschen endlich alle ausgemerzt werden und ganz viel Vielfalt.
So ähnlich hat sie es gesagt.
Ist das die Dame, die ihr Make-up-Budget für Essen ausgibt?
In der ist Angela Merkel, glaube ich. Da meinst du Frau Merkel. Die wird ja immer noch, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja kein negatives Bild vom deutschen Staat zeichnen hier. Also schauen wir auf die Zahlen. Also das ist das, was Lars Klingbeil wirklich selbst eingeräumt ja nicht braucht als Wirtschaftsminister, denn er braucht keine Zahlen, um zu wissen, was wirtschaftlich richtig ist. Das sehen die von ihm bezahlten Wirtschaftsweisen offenkundig anders. Wir lesen bei Apollo in ihrem neuen Frühjahrsgutachten, halbieren die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für Deutschland. Außerdem mahnen sie zur Mehrbelastung für die Bürger. Ihr habt richtig gehört, die Wirtschaftsweisen haben die Wachstumsprognose halbiert, wie immer das auch geht, die Vision durch Null. Und sie mahnen, Milena, dazu, dass das faule Pack, das Untertanenpack, endlich, wie der BlackRock-Kanzler sagt, doch mehr arbeiten soll, oder? Das Arbeitsvolumen, Zitat, müsse erhöht werden.
Ja, aber ich meine, erstens, wenn die Wirtschaftsweisen oder Marcel Fratscher, ja, oder sonst irgendwelche Staatsexperten eine Zahl nennen, dann können wir davon ausgehen, dass es am Ende noch viel weniger sein wird. Das ist immer so, ja, also von wegen 0,5%. Zieht dann nochmal 0,5% ab, würde ich mal sagen.
Es ist viel schlimmer.
Und das Lustige ist, dass, was Sie sagen, es ist, Schuld ist natürlich der Iran-Krieg. Also das sagen ja diese Wirtschaftsweisen, der Iran-Krieg ist schuld, da kann die Regierung nichts für.
Ja.
Ich glaube eh nicht, dass die wirklich was mit Wirtschaft studiert haben. Weil also in einer wirtschaftlichen Krise als Lösung Steuererhöhungen, das hat schon Lars Klingbeil, der hat ja auch nichts mit Wirtschaft zu tun und Finanzen, aber das sind ja eigentlich Leute, die, naja, die sollten ja irgendwas wissen, aber das tun sie nicht. Und sie wollen jetzt die Leute richtig gängeln und zwar auch zur Arbeit treiben mit der Peitsche. Das heißt dann auf Wirtschaftsweisen Deutsch, zur Stärkung der Einnahmenseite können Maßnahmen helfen, die eine Erhöhung des Arbeitsvolumens bewirken.
Ja, zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, meinen die?
Nein, das glaube ich nicht. Würde sagen, sie nehmen dir alles weg, wenn du nicht mehr, dann bist du nicht mehr überlebensfähig, wenn du nicht auch noch arbeiten gehst. Verstehst du?
Ja,
und,
aber
raus an die frische Arbeit, sagen sie.
Ich soll bis 70 arbeiten, aber wo? Wo?
Naja, das geht schon. Irgendwo findest du schon was.
Ich finde schon eine Front, ja. Also da wird bis 70 einfach mal so das Wehralter erhöht und schon aber, findet sich der Herr Winter mit einem Klatschpartner an der Ostfront.
Oh, aber ganz interessant, dass bei diesem Wirtschaftsweisengutachten zum das Thema Migration oder die grundsätzlich teure deutsche Energie gar kein Thema war. Ne?
Ja.
Also sie sagen schon, Energie ist teuer, aber vorwiegend durch den Iran-Krieg. Ne? Also so viel Speichel zu lecken, das stelle ich mir irgendwann ekelig vor.
Ihr könnt ja unken, defätistisch sein, hier die Wehrkraft zu setzen und unsere Demokratie unterwandern. Ich für meinen Teil begrüße natürlich unsere neuen Herrscher und schaue auf ihr brillantes System, die deutsche Wirtschaft zu retten. Denn die Bundesnetzagentur, das ist jene für Stromleitung zuständige Agentur, die von dem engen Freund von Robert Habeck geleitet wird, die hat einen Plan. Apollo schreibt, sie arbeitet derzeit an einem neuen Netzentgeltsystem, das die Industrie dazu bringen soll, sich noch stärker an die Netzengpässe und die damit wetterabhängigen Schwankungen des Stromangebotes anzupassen. Ich erlaube mir zu übersetzen. In Zukunft soll die Industrie dann arbeiten, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint. Damit werden die Probleme beseitigt. Das meinen die, ich muss es dazu sagen, das meinen die ernst.
Das ist auch nicht neu. Also das hat schon in der Habeck-Zeit auch angefangen, dass man das möchte. Das sagt man ja den Bürgern schon seit ein paar Jahren. Hey, wasch doch immer dann, wenn der Strom billig ist. Also mit diesen neuen smarten Stromzählern geht das alles. Und genau, und bei der Industrie auch. Also dann soll halt so Chemieindustrie, die soll dann halt...
Ja. Ne? Genau, wenn es geht.
So gegen Abend. So. Nee, gegen zwischen 11 und 13 Uhr Arbeit.
Richtig.
Ne? Dann ist es, ja, genau.
Ja, und in der Dunkelflaute ist halt mal ein bisschen Arbeit, ein bisschen Urlaub. Ne?
Ja.
Jo. Dann kommt die Frau Herrmann und liest einem aus dem Märchenbuch Vorberg Kerzenlicht.
Man muss halt ein bisschen flexibel sein. Ja, ja. Ein bisschen flexibel. Wenn man ein bisschen will, dann geht's auch wieder. Und die Welt schreibt derweil, dass es auch einen Grund gibt, flexibel zu sein. Denn Wohngeld, Arbeitslosengeld oder Pflegegeld, die monetären Sozialleistungen sind im Jahr 2025 um 5,9% angestiegen. Im Vergleich über die Jahre ist die Steigerung überdurchschnittlich, schreibt die Welt noch dazu. Achim, also es sieht so aus, dass die Ausgabenseite alles andere als im Griff ist. Aber das kann natürlich auch unmöglich an arabisch-muslimischen Invasoren mit dem Label Migranten liegen.
Niemand wandert in unser Sozialsystem ein.
Ich danke der Genossin für die Erinnerung.
Und die kosten ja auch nichts.
Richtig.
Ne? Das ist alles die...
ja, ich meine, gut, die Boomer gehen auch in Rente. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das stimmt.
Ja, aber trotzdem, ich meine, die Lage ist ja jetzt so verquer und so kaputt, dass man eigentlich den Herrn Merz verstehen muss, wenn er stiff upper lip macht, wie der Engländer sagt, ja, und sich seine Schamhaarperücke da vorne ein bisschen kämmt und sagt, wir wursteln einfach mal weiter. Das wird schon irgendwie, müssen wir es hinkriegen. Solange die AfD nicht an der Macht ist, kriegen wir und unser Jobs hier noch haben. Also es ist ja wirklich, wir sagen seit Monaten, Jahren, 5 vor 12, es ist jetzt 10 nach 12. Bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich habe hier noch ein paar schöne Zahlen. Mitte April hat die Bundesregierung 212 Millionen in den Sudan überwiesen, 470 Millionen nach Südafrika und 40 Millionen in die Islamische Republik Pakistan für Umwelt- und Sozialprojekte. Ja, da kann man mal ein bisschen gucken und mal schauen, ob man da nicht was umschichten kann. Aber es ist natürlich wunderbar, mit einem pakistanischen Präsidenten irgendwo in einem Luxuspalast zu sitzen und ordentliche Sachen zu essen. Wenn dann noch so ein kleiner Payback-Scheck dann nachher noch hinten rumgereicht wird, dann ist es natürlich noch schöner.
Man darf nicht vergessen, dass in Pakistan sehr, sehr viele afghanische Ortskräfte darauf warten, in die Bundesrepublik zu kommen. Und die Pakistaner haben inzwischen auch die Nase voll und wollen die so schnell wie möglich loswerden. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch Beschwichtigungskohle.
Hm. Ja, 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 genau. Ja, aber die fehlt halt hier. Ne? Die fehlt halt hier.
Also, ach, wenn du echt?
Ach so, Entschuldigung. Ja, ja,
nee, ist schon besser,
hast
man
du,
sagt das
hast du
mal,
auch weil, gemerkt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja,
selbst aber, ich hab's gemerkt.
Ja, Mensch, die Milena, du, die, jetzt hat die Milena echt gemerkt, dass die Kohle knapp wird.
Jetzt,
ja, ja,
wo es heikel wird, müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber einen habe ich noch für euch, denn es gibt, und ich sage das immer wieder gerne, natürlich hat Vaterstaat für all das eine Lösung. Und für die jetzt besprochenen Probleme, da gibt es eine neue Kommission, die das alles lösen wird. Und jemanden, den wir auch schon kennen, der in der Kommission wieder aufersteht. Newsright, im Koalitionsvertrag heißt es, wir werden die bilateralen Beziehungen zu den Ländern des globalen Südens intensivieren und zu einem globalen Netzwerk ausbauen. Um dieses Verhältnis zu thematisieren, werden wir eine neue Nord-Süd-Kommission gründen. Und Hintergrund für diese neue Kommission seien geopolitische Herausforderungen und neue internationale Machtverschiebungen, heißt es da ganz, ganz vage. Es gehe um Regionen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Regionen, in denen China und Russland ihren Einfluss seit Jahren haben ausbauen können. Nun soll dagegen angegangen werden und dieser neuen Kommission, vielleicht habt ihr es gelesen, sitzt wer genau vor als brillanter Großstratege des deutschen Grünreiches?
Ich habe es, glaube ich, wirklich gelesen, aber ich weiß es nicht mehr.
Olaf Scholz.
Ja, ja, genau, das stimmt. Ja, 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 Olaf Scholz.
Genau, der Mann mit der Gesichtslähmung. Genau.
Ja, und spätestens, wenn wir da angekommen sind, dann gibt es wirklich nichts mehr zu sagen, außer vielleicht noch, ihr Lieben, dass unsere Freiheit so verloren ist wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und Sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Achim Winter und Milena Preradovic. Das war Nummer 244 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.